Diese österliche und nachösterliche Geschichte kann uns einiges aufschließen für unser Leben auch heute als Christinnen und als Christen, kann uns einladen zu diesem Leben. Zu Anfang möchte ich von jemand erzählen, den ihr namentlich bestimmt alle kennt, vom alten Fritz. Kennt ihr, ne? Der Preußenkönig, Friedrich der Große. Das war ein Aufklärer, aber auch einer, der seine Bibel kannte. Allerdings, er nutzte sie manchmal durchaus eigenwillig. Einst wollte er das Gesicht seiner Stadt Potsdam verschönern und ließ deshalb Gebäuden in ihrer Mitte Schaufassaden vorblenden. Wenn ihr nach Bamberg fahrt, könnt ihr übrigens Ähnliches entdecken. Zwei Fürstbischöfe haben dasselbe da gemacht. Und ihr entdeckt heute noch Häuser, die vorne eine Front aus Stein haben. Und wenn ihr um die Ecke geht, dann kann man sehen, da ist eigentlich Fachwerk. Also man hat das da vorgestellt, weil das in dieser Zeit eben zeitgemäß modern war und Fachwerk galt als, nicht so schick. So wollte es der alte Fritz halt auch haben. Der alte Markt, an dem die Nikolaikirche, das Stadtschloss, das Rathaus und Bürgerhäuser stehen, sollte den Charakter einer italienischen Piazza erhalten. Und die Kirche sollte zur Marktseite hin eine verkleinerte Kopie der Kirche Santa Maria Maggiore, Papstkirche in Rom, bekommen. Problem war allerdings, wenn das da vorgestellt würde, dann würden die Fenster größtenteils zugebaut. Das heißt, das Licht in der Kirche würde sehr viel schlechter werden. Und deshalb hat das Presbyterium der Kirchgemeinde eine Eingabe an den König geschrieben und bat ihn darum, doch von diesem Vorhaben abzusehen. Friedrich schrieb unter dieser Eingabe: Nur selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sind schon gefragt worden heute Morgen, ob wir uns nicht manchmal wünschen, Gott zu sehen. Ich frage mal, haben wir uns nicht manchmal schon gewünscht, Jesus zu sehen? Ihm so begegnen zu können, so wie die Jünger ihm Tag für Tag begegnet sind, mit ihm am Lagerfeuer zu sitzen, ihm zuhören zu können, ihn fragen zu können. Oder vielleicht denkst du ja auch, wenn mir der Auferstandene so begegnete, ich ihn so sehen könnte, wie die Frauen zuerst und dann auch die Männer ihn haben sehen können, dann würde ich auch glauben. Sicher? Kann nur der, der den Auferstandenen sieht, nur noch glauben? Also garantiert das Sehen den Glauben? Menschlich ist dieser Gedanke ja durchaus naheliegend. Wir sind so sehr von unserem rationalistisch-materialistischen Weltbild geprägt, dass man denkt, wir können nur das glauben, was man sehen, was man anfassen, ja, was man eben gar wissenschaftlich beweisen kann. Aber das ist doch kein Glaube mehr, sondern Wissen. Und andererseits, wie viele Menschen haben damals Jesus gesehen? Haben gesehen, was er gewirkt hat? Blinde konnten plötzlich sehen. Lahme konnten wieder laufen. Aussätzige waren rein und konnten wieder am gemeinschaftlichen Leben teilnehmen. Ja, selbst Tote waren auferstanden. Nur wenige Tage bevor Jesus nach Jerusalem zog, hatte er Lazarus auferweckt. Und diese Botschaft, diese Nachricht, die hatte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet. Und trotzdem haben in der Stadt viele, die meisten, nicht geglaubt. Und auch die Jünger konnten es erst nicht glauben, was sie sehen an diesem Ostermorgen. Sie erschrecken. Und ich glaube, zunächst mal würden wir ähnlich erschrecken, würden wir jetzt hier so beieinander sein, Türen verschlossen und plötzlich, blub, steht einer mitten unter uns und sagt, grüß Gott. Oder? Und sie haben ihn nicht erkannt. So wie Maria von Magdala ihn nicht erkannt hat, sondern ihn für den Gärtner hielt, als er ihr am Ostermorgen im Garten begegnete. Und auch die beiden Jünger auf dem Weg nach Hause, nach Emmaus, sie haben ihn nicht erkannt. Und sie sind ein paar Meilen mit ihm gelaufen. Und erst am Abend, als er ihnen das Brot brach, da gehen ihnen die Augen auf. Und sie fragen, ja, brannte denn nicht unser Herz, als er uns aus den Schriften belegte, dass das mit ihm ja alles so kommen musste? Nein, nicht das Sehen lässt glauben. Würden wir Jesus denn überhaupt erkennen, müssen wir uns ja fragen. Wir haben ihn doch nie gesehen. Und ich finde das schon interessant und auffällig, dass keins der vier Evangelien, die ja viel von Jesus erzählen, aber kein Wort darüber verlieren, wie Jesus aussah. Wenn wir irgendwelche Romane lesen, dann haben wir ganz schnell von den Protagonisten des Romans Bilder vor Augen, weil irgendwie in der Erzählung immer auch so ein bisschen was vorkommt darüber, wie derjenige aussieht, der da handelt. Von Jesus kein Wort in dieser Richtung. Wir können nicht wissen, wie er aussah. Und darauf kommt es ja eben auch nicht an. Wichtig sind allerdings, zumindest auch hier in unserer Geschichte heute, seine Wundmale. Die werden genannt. Sie erinnern daran, dass Jesus nur als der Gekreuzigte, der Auferstandene werden konnte. Sie erinnern daran, dass Jesus nicht als strahlender Held durch diese Welt gegangen ist, als der Sieger, sondern als der, der seine Hand für uns ins Feuer gehalten hat, der seine Hände über uns gehalten hat und über uns hält und dafür durchbohrt wurde. Und das war kein leichter Gang, sondern er ist im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle, durch den Hades, die Totenwelt gegangen. Die Hölle, der Gottesferne und Gottesfinsternis hat er durchlitten. Und diese Identität der Wundmale und dieses Weges, den er gegangen ist, der Demut und des sich unter die Dinge stellen, diese Identität bleibt. Denken wir an Johannes und seine Vision auf Patmos. Als es in dieser Vision um die Frage geht, er sieht also die himmlischen Heerscharen da oben beieinander und dann wird eine Buchrolle herangetragen und die hat 7 Siegel und jetzt will man ja wissen, was in dieser Buchrolle steht. Aber niemand kann die Siegel öffnen. Und dann sieht er eben, wer die Siegel öffnen kann. Ein Lamm wie geschlachtet, heißt es da wörtlich. Da ist er wieder, der an den Wundmalen erkennbar ist. Und dennoch, auch wenn der Glaube nicht durch das Sehen gewirkt wird, so braucht er Erfahrung. Thomas geht es gar nicht ums Sehen. Und er ist auch nicht der Zweifler, so wie er immer genannt wird. In vielen Bibelübersetzungen steht das ja oben drüber, über diesem Bibelabschnitt, Thomas der Zweifler. Nein, Thomas steht viel mehr für uns, für den Glaubenden schlechthin. Er ist unser Zwilling. Er wird Zwilling genannt. Er steht für den, der sich nicht damit begnügt, was andere erfahren haben. Er steht für den, der aus sich selbst glauben will, weil nur jeder für sich selbst glauben kann. Er will seine eigenen Glaubenserfahrungen machen, nicht glauben aus zweiter Hand. Er will dem Auferstandenen begegnen, ihn berühren, in seine Wundmale fassen. Er will erfahren, dass er wirklich lebendig ist, erkennen, dass er es ist. Wirklich, ihr Rabbi, ihr Herr, dass er wirklich der ist, der vor ein paar Tagen am Kreuz gehangen hat und dort gestorben ist. Der, mit dem sie vorher so viele unfassbare Dinge erlebt hatten. Und Jesus lässt sich darauf ein. Ja, nicht einmal, dass Thomas eine Bedingung stellt, kritisiert er. Wenn, dann, sagt er ja. Also wenn das und das, dann, ja dann. Das klingt ein wenig wie eine Geschichte aus dem Alten Testament, die Geschichte des Richters Gideon. Der hat sogar zweimal gesagt, ich glaube erst, wenn. Eine Bestätigung wollte er haben, dass das, was Gott ihm versprochen hat, dass das tatsächlich eintreten wird. Er hat ein Vlies ausgelegt und beim ersten Mal sollte es vom Tau nass werden, obwohl es trocken war drumherum, und beim zweiten Mal genau umgekehrt, sollte es trocken bleiben, weil drumherum war Tau. Und Gott hat sich darauf eingelassen, so wie Jesus sich hier bei Thomas darauf eingelassen hat. Am achten Tag nach Ostern tritt er wieder genauso überraschend wie beim ersten Male mitten unter sie. Eine kleine Nebenbemerkung, was mir auch aufgefallen ist, 8 Tage nach der ersten Begegnung mit dem Auferstandenen sind sie immer noch beieinander in diesem Raum und haben immer noch die Türen verrammelt, obwohl er doch bei ihnen war, ihnen den Auftrag gegeben hatte, geht und vergebt ihnen. Wem ihr vergebt, den sind die Sünden vergeben. Und er hatte sie angehaucht, den Geist Gottes eingehaucht. Das nur so eine kleine Nebenbemerkung. Wir merken, wir Menschen brauchen manchmal ein wenig länger, bevor wir den Mut fassen. Und es darf auch so sein. Jedenfalls, Jesus begrüßt sie wieder mit dem typischen Friedensgruß, so wie man es im Orient bis heute tut. Shalom Aleichem oder Salam Aleikum oder wie auch immer es sprachlich gerade ausgedrückt wird. Und dann spricht er aber auch als nächstes sofort Thomas persönlich an. Und dann ist es so, als würde er ihm seine Hand nehmen und in seine Wundmale führen und fordert ihn dann auf, ihm zu vertrauen. Und Thomas spricht das umfassendste Bekenntnis des Johannesevangeliums: Mein Herr und mein Gott. Am Anfang des Johannesevangeliums, im Prolog, da heißt es schon, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes, der Sohn Gottes ist. Gott selbst sagt, Thomas steht vor mir, indem er ihn Gott nennt. Und Maria von Magdala hatte ihn, als sie ihm begegnet und sie ihn erkennt mit Rabuni, mein Meister, angesprochen. Und als sie den Jüngern später davon erzählte, da sagt sie, ich habe den Herrn gesehen. Und Thomas fügt das nun alles zusammen zu seinem Bekenntnis. Eine theologische Aussage: Jesus ist Herr und ist Gott. Das war zugleich eine politische Aussage, hochpolitisch, denn der Kaiser in Rom ließ sich genauso immer anreden, als Herr und als Gott. Aber es ist nicht nur eine theologisch-politische Aussage, sondern es ist eine sehr persönlich-intime Aussage. Mein Herr und mein Gott. Glaube braucht diese persönliche Zuspitzung. Das kann mir niemand abnehmen, dass ich definiere, wer Jesus für mich ist. Und dass ich mich zu ihm dann auch bekenne, dass ich ihm das vor allem auch persönlich sage. Das ist wie in der Liebe. Der Geliebten kann doch nur ich sagen, dass ich sie liebe. Stellt euch mal vor, das würde ein anderer machen für mich. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, jetzt ist er völlig neben der Spur. Nein, das kann mir niemand abnehmen. Es ist ja auch mein ureigenstes Liebensbekenntnis. Und dazu gehört dann eben auch diese persönliche Erfahrung der Nähe, so wie auch Thomas sie mit dem Auferstandenen brauchte. Und so benötigen auch wir solche persönlichen Glaubenserfahrungen. Momente, in denen Jesus uns ganz nahe ist, indem wir ihn spüren, seine Liebe wahrnehmen. Wir brauchen so dieses Erleben beim Lobpreis vielleicht oder auch beim Gang durch die Natur, gerade jetzt in den Frühlingswochen, wenn das überall aufsprießt und das Leben ja sich zeigt als ungeheuer stark. Aber vielleicht auch beim Lesen eines guten theologischen Buches, da, wenn ich so etwas lese, da geht mir manchmal das Herz auf. Ich bin so sehr Kopfmensch wahrscheinlich. Oder auch beim Meditieren der Bibel, in einer Gebetszeit vielleicht, in einer oder auf einer Konferenz oder bei einer Predigt, die mich ja persönlich anspricht, wo ich den Eindruck habe, der redet jetzt nur zu mir. Ich vermute, der eine oder andere hat das ja auch schon so erlebt. Gott fühlt man sich in einem solchen Moment ganz nahe. Er ist geradezu greifbar für einen da. Und wir dürfen solche Erfahrungen machen. Und wir brauchen solche Erfahrungen, um gestärkt zu werden, ermutigt zu werden. Und manchmal kommt Jesus uns ja auch nahe, gerade in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten. Da ist es dann so, als ob er eben durch die verrammelte Fassade, die wir um uns herumgestellt haben, damit das keiner wahrnimmt, wie dreckig es mir eigentlich gerade geht, mittendurch kommt und plötzlich da ist und mich berührt. Doch binden wir unseren Glauben an solche Momente? Baut unser Glaube allein auf diesen Erfahrungen? Dann laufen wir Gefahr, ihn zu verlieren. Denn wir können Erfahrungen nicht machen. Wir können solche Erfahrungen nicht erzwingen. Zu unserem Weg als Glaubende gehört eben auch, dass wir seine Nähe zeitweilig nicht spüren. Wir gehen wie Israel manchmal durch die Wüste. Und das war ja nun gerade keine kurze Zeit, die das Volk durch die Wüste marschiert ist. Wir gehen immer mal wieder durch solche dunklen Zeiten, in denen wir zweifeln, angefochten sind, weil Dinge passieren, die wir nicht unter die Füße kriegen, die wir mit unserem Gottesbild nicht zusammenkriegen, die uns über alle Maßen herausfordern. Manchmal spüren wir einfach nur noch Leere. Bibel lesen, Gebet, Gottesdienst, das alles bleibt uns merkwürdig fremd und fern, berührt uns eben nicht. Unsere Gebete bleiben gefühlt an der Zimmerdecke hängen. Aber genau in diesen Momenten nicht von ihm ablassen, den Glauben nicht über Bord werfen. Ja, das ist eine Herausforderung, doch das ist Glaube, das macht doch Glauben aus. Vertrauen darauf, dass Gott dennoch da ist, dass der Auferstandene auch dann mein Herr und mein Gott ist. Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Er selbst hat das am Kreuz durchgemacht. Hat seine tiefen Verzweiflung mit einem Psalmwort Ausdruck verliehen, weil er keine eigenen Worte mehr fand. So, das kennen wir auch, dass wir selbst zum Beten nichts mehr rausbringen und wir ja in den Psalmen Hilfe finden, sie lesen und sie zu unserem Gebet machen. So hat Jesus eben vermutlich den gesamten Psalm 22 gebetet am Kreuz und dann diesen einen Vers laut ausgerufen, zu mehr reichte seine Kraft nicht mehr. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da ist es wieder, dieses persönliche Bekenntnis, mein Gott, trotz der Gottesferne, in der Gottesfinsternis, trotz dieser tiefsten Not. Ja, da gerade bewährt sich der Glaube. Kein Schönwetterglaube. Warum hast du mich verlassen? Sondern er bekommt Tiefe. Seine Wurzeln krallen sich fest und lässt den Glauben wachsen und reifen. Manchen blinden Menschen, die Jesus sehend gemacht hat, hat er dann danach gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Es ist dieses kindliche Vertrauen und zugleich diese verzweifelte Hoffnung, wenn mir noch einer helfen kann, dann er. Es ist die verzweifelte letzte Hoffnung eines, der letzte Fitzelchen Glauben eines Vaters, der seinen Sohn einmal zu Jesus brachte. Und dessen Bitte hatte Jesus etwas barsch beantwortet. Was heißt, wenn du kannst, dann mache meinen Sohn gesund. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Und der Vater konnte daraufhin nur noch ausrufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der Glaube, der nur noch diese eine Hoffnung sieht. Das ist der Glaube, der wieder alle menschliche Vernunft, die Hoffnung nicht aufgibt. Weil er ja vielleicht wirklich nur noch einen ganz dünnen Hoffnungsschimmer sieht, aber den sieht er eben noch. Oder eben das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels schon sieht, das andere noch nicht sehen. Es ist der Glaube, dass die Mitte der Nacht der Anfang eines neuen Tages ist. Der Glaube, der schon das Morgenlicht ahnt, so wie die Vögel, die schon zu singen beginnen, obwohl es noch stockfinster ist. Wer glaubt, der sieht. Der sieht mehr. Der sieht etwas, das andere noch nicht sehen können. Glauben, das bedeutet, sich auf den unsichtbaren Gott einzulassen. Glauben bedeutet, auf den nicht mehr sichtbaren Auferstandenen zu bauen. Auf ihn alle Hoffnung zu setzen. Sein Leben ihm in die Hände zu legen. Die Wege einzuschlagen, die er einzugehen heißt. Und auch das kennen wir, glaube ich, auch alle, mutig einen Weg einzuschlagen, wo wir keine klare Anweisung von ihm haben. Aber nach langem Hin und Her und ja, man muss ja jetzt eine Entscheidung treffen. Ich bin überzeugt, ich nehme diesen Weg, ich gehe ihn, weil ich darauf vertrauen kann, dass er mitgeht. Und falls es ein falscher Weg ist, mich auf diesem Weg nicht allein lässt, sondern mich wieder, vielleicht auf manchem Umweg, aber doch wieder auf den Weg bringt, den er hat für mich. Ja, dass er da, wo ich aus eigenem Gusto sogar, weil ich manchmal ja denke, ich weiß alles besser, einen Weg einschlage, dass er mich selbst von diesem falschen Weg auch wieder zurückholen wird. Er geht jedem nach, der einen eigenen Weg einschlägt. Er gibt niemand auf. Keinen Petrus, keinen Thomas, auch keinen Judas. Wenn den einer aufgegeben hat, dann war er es selbst, der sich aufgegeben hat. Nein, Jesus Christus geht mit jedem und jedem nach. Und er hat auch für jeden einen Auftrag. Petrus, der Fels. Der Fels, auf dem er seine Gemeinde baut, der seine Schafe weiden sollte. Hast du mich lieb? Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Schafe. Und Thomas, er ist unser aller Zwilling geworden. Er zeigt uns, dass wir den Auferstandenen darum bitten dürfen, dass wir ihn erfahren. Er zeigt uns, dass wir das sogar ganz unverschämt tun dürfen. Und Thomas ist auch der, der einen ganz neuen Weg gegangen ist nach Indien. Dort ist die Kirche durch ihn entstanden. Es bleibt ein Geheimnis um den Glauben. Warum kann der eine glauben und der andere nicht? Und warum kann ich in der Wüste, wenn mir an Wasser und Brot mangelt, warum kann ich da eigentlich noch glauben? Da, wo er mir so fern scheint und ich von seiner Nähe nichts spüre und mich wirklich frage, was mache ich eigentlich hier? Keine Frage. Das ist Gnade. Das ist der Kern dieses kleinen Wörtchens, das wir in der Bibel immer wieder finden. Gnade. Aber warum ist das so? Und warum lässt mich die Wüste in meinem Gottvertrauen wachsen? Warum sind es oft die Zeiten der Gottesferne und Gottesfinsternis, die meinem Glauben tiefere Wurzeln gegeben haben? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht ergründen. Es ist ein Wunder vor meinen Augen. Und es ist auch ein Wunder vor den Augen der anderen. Leben wir das öffentlich? Wir denken ja manchmal, wir Christen müssten immer gut dastehen. Bei uns müsste alles paletti sein, immer alles schön, fröhlich, Sonnenschein. Zeigen wir doch unseren Mitmenschen auch unsere Schwächen, unsere Zweifel, unsere Fragen. Zeigen wir ihnen, dass wir dennoch vertrauen, uns manchmal auch vielleicht nur mit letzter Kraft, aber uns doch an ihm festklammern und dadurch unseren Halt haben. Lassen wir sie entdecken, dass seine Kraft tatsächlich in den Schwachen mächtig wird. Lassen wir sie entdecken, dass wir aus der Vergebung leben und das eben immer wieder aufs Neue. Und dass wir deshalb, auch deshalb, ihnen gerne die Vergebung zusprechen, wenn sie uns darum bitten, weil wir das tun dürfen. Jesus gibt uns dazu die Beauftragung, die Autorität. All das, das ganze Leben, vor allem aber auch eben diese Erfahrungen des Glaubens und dass der Glaube gerade in der Not wächst, in Krisen reift, alles das können wir nur mit den Augen des Glaubens wahrnehmen. So sagt es der Fuchs dem kleinen Prinzen in dem zauberhaften Büchlein von Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Amen.